Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 361.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßt Sie noch einmal Dirk-Oliver Heckmann. Uhr 43 ist es und damit sind wir auch gleich beim Thema. In der Nacht auf morgen nämlich wird wieder einmal auf die Sommerzeit umgestellt. Rund 1,6 Milliarden Menschen weltweit müssen sich wieder daran gewöhnen, eine Stunde früher aufzustehen. Vielen allerdings will das nicht so recht gelingen. Seit 30 Jahren geht das jetzt schon so in Deutschland und jedes Jahr erhebt sich die Diskussion über Sinn und Unsinn der Zeitumstellung von Neuem. Jetzt haben sich wieder renommierte Forscher zu Wort gemeldet. Der Tenor, die Sommerzeit bringt nichts, jedenfalls nichts Positives, im Gegenteil, sie mache krank. In Berlin begrüße ich meinen Kollegen Volkert Wildermuth. Herr Wildermuth, was besagen denn die Erkenntnisse der Forscher?
Ja, die Arbeitsgruppe um Till Rönneberg von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, die hat im Internet einen Fragebogen geschaltet zu den Schlafgewohnheiten der Deutschen. 50.000 Leute haben den ausgefüllt und da zeigt sich erstens, die Menschen, die reagieren sehr stark auf den Sonnenstand. Das geht so weit, dass am Wochenende, wo ja kein Wecker klingelt, die Menschen in Frankfurt oder 36 Minuten früher aufstehen als sie in Köln. Und ganz einfach, die Sonne geht dort eben 36 Minuten im Osten früher auf, guckt schneller über den Horizont. Also der Einfluss der Sonne auf unsere Biologie, der ist unstreitbar groß und das führt zur zweiten Erkenntnis. Wenn im Sommer die Uhr umgestellt wird, dann bringt das diesen Rhythmus durcheinander. Am Tag X merken das sehr viele Menschen, die sind dann ganz einfach müde. Etwa die Hälfte leidet auch unter Schlafproblemen in der Folge. Das hat gerade eine aktuelle Umfrage ergeben. Das ist wie ein Mini-Jetlag und wie ein Mini-Jetlag ist nach etwa einer Woche dann alles wieder im Lot. Aber 5-10% der Menschen, die sind Spättypen, Eulen, die werden erst nachts richtig aktiv und die brauchen dann zwischen 4 und 8 Wochen, bis wieder alles rund läuft.
Die Schlafprobleme sind aber nicht die einzigen Probleme, die damit verbunden sind, oder?
Die Schlafprobleme sind das, was man wirklich festmachen kann. Es ist unbestritten, die innere Uhr, das ist sozusagen der Terminkalender des Körpers, der regelt eine ganze Reihe von Vorgängen. Das fängt bei den Verdauungsenzymen an, die werden schon ausgeschüttet, bevor wir überhaupt am Tisch sitzen, die Stresslevel werden anders reguliert, natürlich der Schlaf, das alles hat seinen Rhythmus, das muss passen zu den Anforderungen, die der Körper hat. Und wenn das nicht zusammenpasst, wenn meine Verdauungsenzyme ausgeschüttet werden, wenn ich noch gar nicht essen kann, weil ich noch gar nicht Mittagspause habe, dann führt das letztlich zu Problemen. Dann läuft der Magen leer und die Leber und das passt nicht zusammen. Das kann man ganz dramatisch sehen bei Schichtarbeitern, die ja ständig gegen ihren Rhythmus leben, auch ständig wechselnde Rhythmen haben. Da kann man sehen, die haben ein höheres Risiko für Krebserkrankungen, die haben ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die werden leichter depressiv, die leiden häufig unter Übergewicht. Das sind Sachen, die wirklich direkt auf die innere Uhr und dieses Missverhältnis zur gesellschaftlichen Anforderungen zurückgehen. Also die innere Uhr hat einen großen Einfluss, aber Schichtarbeiter ist wirklich was anderes als die Umstellung auf die Sommerzeit.
Herr Wildermuth, ein Argument zur Einführung der Sommerzeit war ja damals gewesen, Energie zu sparen. Hat sich dieses Argument bewahrheitet?
Ja, das hatten wir ja damals in der Ölkrise 1978 gedacht. In vielen europäischen Ländern wurde damals die Sommerzeit eingeführt, Deutschland ein bisschen später. Es hat dann mal eine Anfrage gegeben, das Umweltbundesamt hat eine Untersuchung gemacht und das Fazit lautete, die Sommerzeit bringt aus Energiesicht gar nichts. Was an der Beleuchtung gespart wird, das muss zum Heizen wieder mehr ausgegeben werden. Das zeigen im Übrigen nicht nur Untersuchungen in Deutschland, sondern auch in den USA hat man das auch gemacht. Da wurde der Energieverbrauch sogar noch größer, weil in den USA in den Sonnenstunden die Klimaanlagen laufen. Aber man konnte immerhin einen positiven Effekt feststellen. Es gab in den USA einen leichten Rückgang der Verkehrsunfälle, einfach weil die Pendler vermehrt im Hellen unterwegs waren. Ob das in Deutschland auch zutrifft, das hat leider noch niemand untersucht.
Viele Länder haben ja die Sommerzeit mittlerweile wieder abgeschafft. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland maßgebliche Stimmen, die die Sommerzeit in Frage stellen. Wie sieht das da aus?
Ja, also man muss erstmal sagen, es gibt Länder, die die Sommerzeit wieder abgeschafft haben. Viele sind es eigentlich nicht. Also die USA haben sie, Europa hat es zu großen Teilen. Die FDP fragt da regelmäßig nach. 2005 gab es eine kleine Anfrage. Die Antwort der rot-grünen Bundesregierung damals, ja, wir wissen, die Sommerzeit bringt keine Energieeinsparung und nein, wir werden sie trotzdem nicht abschaffen. Ganz einfach, Deutschland als Zeitinsel im Wirtschaftsraum Europa, das würde nicht funktionieren, das würde Probleme geben. Also entweder schafft Europa als Ganzes die Sommerzeit ab oder eben niemand. Und ich glaube, in diesem Punkt dürfte auch die neue Bundesregierung keine andere Ansicht vertreten, obwohl in der Zwischenzeit sitzt die FDP ja mit am Kabinettstisch. Für uns Bürger heißt es in jedem Fall morgen Wecker umstellen und dann morgen früh raus ins Sonnenlicht. Das ist nämlich viel intensiver als jede künstliche Lampe und das hilft dem Körper, wieder auf Takt zu kommen, richtig sich anzupassen an die Anforderungen, die die Gesellschaft eben stellt. Im Übrigen, ich persönlich finde die Sommerzeit prima. Wenn das Wetter dann wieder besser wird, kann ich abends gemütlich draußen sitzen. Am nächsten Morgen bestraft mich dann allerdings der Wecker.
Morgen werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Informationen zu der aktuellen Diskussion darum von Volkhard Wildermuth. Besten Dank.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus der Waffenstadt Suhl im Thüringer Wald. Aus dem Kongresszentrum Suhl mit Nana Brink und ihren Gästen.
Ja, schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen in Suhl. Es war schon eine kleine Sensation für Suhl, was bei der Kommunalwahl 2006 passierte. Jens Triebel gewinnt als parteiloser Bewerber den Stuhl des Oberbürgermeisters und wirft seinen Vorgänger nach 16 Jahren sozusagen vom Stuhl. Eine sportliche Leistung. Jens Triebel ist bei uns heute zu Gast.
Wir sind die Stadt des Kunsthandwerkes, der Waffenfertigung und dafür stehen wir seit 500 Jahren. Waffenmuseum, Büchsenmacherfachschule, 30 Büchsenmacher in Manufakturen, große Fabrik, all das gibt es bei uns und ich denke, wir dürfen darauf stolz sein.
Sie sind Bergsteiger, nicht nur irgendein Bergsteiger, sondern Sie haben es bis zu den höchsten Gipfel dieser Erde gebracht.
Man gehört hier zu den Bergen, aber man ist noch kein Suhler, wenn man 30 Jahre hier wohnt. Seit Generationen in meiner Familie hier und wir sind Teil der Berge, gehen seit Anbeginn als Kinder mit roten Kniestrümpfen jeden Sonntag ins Gebirge und so hat sich das dann irgendwann verselbstständigt, bis dann mal die Eiger Nordwand dort stand, Mount McKinley, Nanga Parbat.
Das war ja alles vor der friedlichen Revolution.
Also vor der friedlichen Revolution ging es bis auf die 7000er des östlichen Himmels, sprich die Berge in der damaligen Sowjetunion. Und es war ganz klar, dass all dies mehr oder weniger Ersatzbefriedigung sein musste für das, was die Welt noch zu bieten hat, nämlich den westlichen Himmel.
Also man konnte gar nicht anders als dann weitergehen. Also Sie zumindest.
Für mich gab es keinen anderen Weg, das ist richtig. Also wenn man einmal dieser Sucht oder dieser Freude, diesen Genüssen erlegen ist, dann will man immer wieder die Welt von möglichst hoch oben sehen.
Nun sind Sie auf einen der höchsten im Himalaya gegangen, auf den Nanga Parbat, allerdings nicht bis ganz oben, nicht bis ganz an den Gipfel gekommen, was einen wahrscheinlich schmerzt, wenn man so nah dran ist, aber wahrscheinlich auch klug, dass Sie umgedreht sind.
Ich denke, es war klug, dass ich umgekehrt bin. Wenn man die Bilder seiner Kinder vor dem geistigen Auge sieht, weiß man, dass es längste Zeit ist, den Weg zurück anzutreten. Ich war sehr unzufrieden mit mir, nicht auf dem Gipfel gewesen zu sein, zumindest in den ersten Tagen danach. Ich weiß aber, den meisten wird es bekannt sein, dass einer meiner Kameraden beim Abstieg tödlich verunglückt ist. Spätestens seit diesem Moment, das ist die einzig richtige Entscheidung war.
Was ist da passiert in Ihrem Kopf oder vielleicht in Ihrem ganzen Körper?
Also die ersten Tage konnte ich überhaupt nicht nachdenken, weil ich körperlich und seelisch komplett erschöpft war. Das Nachdenken begann so in den ersten Tagen nach der Rückkehr zurück nach Deutschland, wo man sich mit Freunden ausgetauscht hat über die Katastrophe am Berg, über das eigene Schicksal. Dann fing so langsam das Verarbeiten der tragischen Ereignisse an. Ich war seit 2004 auf keinem schneebedeckten Berg mehr.
Geht es nicht?
Ich hoffe, es geht wieder, aber meine Frau hat ein klares Vetorecht und
die ist ja wahrscheinlich klüger sogar noch als Sie.
Ja, sie war sehr klug, als sie gesagt hat, du kannst zum Nanga Parbat fahren. Wir hatten ja gerade unser zweites Kind bekommen und es war für sie kein Grund, mir das zu verbieten. Aber ich habe heute noch schwere Lungenschäden.
Das prägt Sie doch auch wahrscheinlich Ihr ganzes Leben lang, auch Ihr Berufsleben lang. Jetzt gerade in dieser herausfordernden Position als Oberbürgermeister.
Ein Stück weit schon. Es ist ja bekannt, dass eine ganze Reihe von bedeutenden Bergsteigern irgendwann im Bergtod erlegen sind. Und das machen sie meistens im Zustand der Eile, der Rastlosigkeit. Und ich habe immer die Kraft gehabt, geduldig zu warten auf den Moment, wo die Sonne scheint. Und so handhabe ich es auch in meiner Politik.
Dann hören wir es jetzt schon fast. Im Hintergrund fängt es so ganz leicht an. Das ist ein Lied, was natürlich unendlich verknüpft ist hier mit diesem Ort. Und es wird uns auch gleich beschäftigen. Vielleicht fahren wir es ein bisschen hoch, damit man es laut und deutlich hören kann. Einen Moment.
Ich bin ein Lusterwandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich aufgegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir.
Sie hören es, das ist das Rennsteiglied natürlich. Wem müsste ich es hier erklären? Für immer und ewig fest verbunden mit Suhl. Aber wie? Um genau dieses Lied, das 1951 geschrieben worden ist und natürlich ein Riesenerfolg wurde, dreht sich auch unsere heutige Quizfrage. Und zwar, wir wollen von Ihnen wissen, wer komponierte dieses Lied? Und, das wissen wahrscheinlich viele, aber wer schrieb den Text? Ja, so einfach wollen wir es Ihnen dann nun doch nicht machen. Wenn Sie die richtige Antwort wissen, rufen Sie uns kostenfrei an unter der Nummer 0800 22 54 22 54 0800 22 54 22 54 und am Ende der Sendung lösen wir natürlich das Rätsel auf und der Gewinner wird unter den ersten drei richtigen Antworten ausgelost. Seit Jahrhunderten werden hier Waffen produziert und ihre Geschichte kann man sich angucken im Waffenmuseum. Und der Museumsleiter Peter Arfmann hat zwei besonders schöne Exemplare mitgebracht. Was sind das für Waffen?
Das sind Steinschlosspistolen, gefertigt hier in Suhl um 1780 von der Firma Spangenberg.
Und ich gehe mal davon aus, das sind natürlich ganz besondere Prunkstücke, die Sie haben in Ihrem Museum.
Ja, das sind ganz besondere Prunkstücke. Wir können in Suhl auch vier Hochperioden der Luxuswaffenherstellung nachweisen. Und dazu zählen diese außergewöhnlichen Pistolen hier, die mit edlem Holz verziert sind.
Seit wann gibt es denn Waffenproduktion in Suhl?
Waffenproduktion in Suhl gibt es etwa seit 1490. Und seit dieser Zeit werden ununterbrochen in Suhl Handfeuerwaffen hergestellt.
Aber sehr unterschiedlicher Art natürlich. Das ist eine, damit ich es nicht falsch sage, eine Pistole, ist das richtig?
Das ist eine Pistole für jachtliche Zwecke. Das sehen wir anhand auch der Gravuren. Es sind Jachtmotive eingraviert in diese Messingplatten.
Wie kam es, dass ausgerechnet in Suhl Waffen produziert werden? Was war so Besonderes an dieser Stadt hier, dass sich das hier heimisch gemacht hat?
Das Besondere an Suhl waren vor allem die reichen Erzfunde, die hier gefördert worden sind. Suhl ist eine sehr waldreiche Gegend. Dieses Holz wurde gebraucht, um die Holzkohle herzustellen. Und schon seit alters her lag Suhl an einer Handelsstraße, die von Italien zur Nordsee führte. Und da war das der kurzeste Weg, den Rennsteig zu überqueren. Und Suhl hatte viele Gewässer, um die Wasserräder anzutreiben, also Energie, um die großen Hammerwerke zu betreiben. Und all diese Vorteile waren eben hier in diesem Suhl gebündelt. Und das hatte zur Folge, dass dieses Erz, daraus entstand ein gut schmiedbares Eisen, es siedelten sich Metallhandwerker nieder und später dann die Büchsenmacher in Suhl. 1490 waren die Gebrüder Eschrich aus Suhl Büchsenmacher und um diese Zeit gab es auch schon die Gebrüder Triebel, die hier Handrohre fertigten und um 1535 kamen Nürnberger Büchsenmacher nach Suhl und haben etwas dazu beigetragen, dass sich hier das Handwerk weiterentwickeln konnte.
Nun kann man ja eigentlich mit der Waffenproduktion, so unangenehm das vielleicht klingen mag, aber eigentlich doch reich werden, weil Waffen werden ja immer gebraucht. Ist Suhl richtig reich geworden damit?
Ja, es gab Zeiten, da ist Suhl reich geworden, zum Beispiel in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges. Die Armee Wallensteins wurde beliefert mit Suhler Lundenschlossgewehren. Aber es hatte natürlich auch zur Folge, dass wieder andere, Graf Isolani, dem nicht wohlgesinnt war und Suhl 1634 in Schutt und Asche legte.
Es waren ja einst 25.000 Menschen vor dem Zweiten Weltkrieg hier in Suhl mehr oder weniger mit der Produktion von Waffen beschäftigt. In der DDR waren es 2.500. Gibt es heute überhaupt noch welche?
Ja, wir haben heute vor Ort ein großes mittelständisches Unternehmen mit etwa 150 Beschäftigten und darüber hinaus noch Familienbetriebe, kleinere Unternehmen, sodass wir durchaus noch sagen können, Suhl ist noch eine Waffenstadt.
Der Name Kalaschnikow fällt überall. Ein Gewehr, was wahrscheinlich die meisten kennen. Viele vermuten, dass es in Suhl hergestellt ist. Ist es zwar nicht, aber es hat doch viel mit Suhl zu tun.
Ja, und die Entwicklung hat zum einen Teil viel mit Suhl zu tun. Der Konstrukteur Schmeiser war in Ischewsk gewesen bei Kalaschnikow, bei den Herren Kalaschnikow. Und sie haben gemeinsam in einem Team die Kalaschnikow entwickelt, die 1947 das Licht der Welt erblickte. Und in Lizenz ist ab 1959 auch die Kalaschnikow in Suhl gefertigt worden.
Herzlichen Dank. Erst gab uns Aufkunft Peter Affmann, Leiter des Waffenmuseums, hier gleich übrigens in der Nähe in Suhl. Schönen Dank, dass Sie da waren. Im Waffenmuseum in Suhl, wir haben es gehört, kann man Kriegswaffen besichtigen, aber nicht nur Kriegswaffen, sondern auch Sportwaffen. Das ist auch eine große Tradition hier in Suhl. Und bei uns zu Gast ist jetzt Rainer Jänicke, Präsident des Fördervereins Schießsportzentrum Suhl. Der Deutsche liebt ja Vereine und natürlich der Schütze liebt Vereine und muss einen Schützenverein haben. Wie viele Vereine, Schützenvereine gibt es in Suhl?
9. Mit circa knapp unter 500 Mitgliedern.
Waren es schon mal mehr? Also nicht in der DDR, könnte ich mir vorstellen, war es schwierig, sondern davor?
Ja, es war sicher vor dem Krieg wesentlich mehr Schützen, die hier organisiert sind. Und es waren eigentlich auch mit Beginn der neuen Zeit, waren es auch schon mehr, aber es hat sich abgeflacht. Wir sind weniger geworden. Wir waren mal über 650 Schützen hier in Suhl eingetragene.
Womit hängt das zusammen? Haben Sie eine Erklärung dafür? Ist das nicht mehr so populär?
Wenn Leute weggehen, wenn Suhl kleiner wird, ist das natürlich auch meistens damit verbunden, dass in dem Verein weniger Leute organisiert sind. Und das ist bei uns auch so.
Wie kommt man zum Schützenverein? Ist das auch etwas, was man über die Eltern erfährt? Also wenn die Eltern im Schützenverein sind, dann kommen auch die Kinder. Und ab wann darf man eigentlich schießen?
Ja, mal Ihre erste Frage. Natürlich ist es so, dass viele Eltern ihre Kinder begeistern für diesen Sport, dass sie ihre Kinder mitbringen zu den Trainingen, dass sie Freunde finden, die dort auch ihre Kinder mit hinschicken. Also das ist eine Art. Wir machen aber zum Zweiten auch gezielte Werbung in Bildungseinrichtungen, in Schulen. Es gibt also Partnerschaften auch, wo wir Kinder direkt ansprechen und auch Tests machen. Seid ihr geeignet? Wollt ihr mal zum Schießen kommen? Wir haben Tradition, wir haben auch etwas zu bieten in Suhl. Und so kommen die Kinder dann mal zu uns, machen ein Probetraining, ja, mit 11 Jahren.
Also es kommen dann die 11-jährigen Jungs, die sagen, Mann, ich möchte mal echt rumballern.
Na, rumballern, das geht bei uns nicht. Es kommen auch 11-jährige Mädchen und so 50-50.
Hätte ich schon noch gefragt.
Ach so, okay. Aber so ist das nicht mit Rumballern. Wir haben also legen sehr viel Wert darauf, die Kinder zu schulen, sie zu Disziplin zu erziehen, die Achtung vor dem Umgang mit dem Sportgerät, also hier, man sagt man Waffe, mit dem für uns ist es ein Sportgerät, anzuerziehen, so dass man also sehr, sehr sorgfältig mit dieser doch gefährlichen Waffe umgeht.
Es gab viele berühmte Sportschützen oder immer noch viele berühmte Sportschützen kommen aus Suhl. Ich nenne nur Ralf Schumann, Weltschütze des Jahres 1990, auch Weltmeister. Seine Frau Anke, die ja noch bekannt ist unter dem Mädchennamen Völker. 1986 fand hier die WM statt und der Sportschützen in Suhl. Aber mit dem Untergang der DDR hat man das Gefühl, dass auch die Sportart etwas in Vergessenheit geraten ist.
Nein, ich denke, das ist nicht so der Fall. Es war, zu DDR-Zeiten gab es 4 zentrale Leistungszentren in Frankfurt-Oder, in Leipzig, in Berlin und hier eben in Suhl. Wir waren die Besten und die Schönsten und die Größten, weil wir hatten auch die modernste Anlage 71 errichtet. Und da konzentrierte man natürlich auch viele Sportler. Viele, die talentiert waren, wurden in Suhl ausgebildet. Und da hörte man sehr viel. Da waren eben viele Erfolge zu berichten. Heute ist das über die Bundesrepublik verteilt. In den Vereinen, in den Leistungszentren werden Sportler entwickelt. Dort kommen gute Ergebnisse zustande, sodass man eben die Konzentration nicht mehr so hat. Wir haben trotzdem noch gute Leute.
Eine Frage, die Ihnen wahrscheinlich immer wieder gestellt wird, gerade auch als Sportschütze. Wir müssen leider immer wieder Nachrichten hören von Amokläufen in Schulen in Erfurt 2002. Der Junge war Sportschütze. Wir haben es kürzlich wieder in Ansbach gehabt. Wie reagieren Sie darauf?
Ja, indem wir einfach unsere Bemühungen verstärken, auf unsere Jugendlichen vorwiegend und natürlich auch auf unsere Mitglieder insgesamt einzuwirken, dass man wirklich entsprechend dem gültigen Waffengesetz mit den Waffen umgeht, sie verschließt, sie sicher verschließt, sie so aufbewahrt, wie das im Waffengesetz vorgeschrieben ist. Und wenn Sie sehen, Erfurt, Winnenden, das sind alles Verstöße gegen irgendwelche Gesetze, die bestanden haben. Also wir verstärken natürlich unsere Gespräche mit den Jugendlichen, wir verstärken unsere Gespräche mit den Mitgliedern und erziehen uns natürlich auch selbst im Umgang mit den Waffen und Munition.
Herzlichen Dank. Hier bei mir steht jetzt Karin Roth, Volksmusiksängerin aus Suhl. Und wir wollen jetzt das Quiz auflösen, dann wissen Sie auch, warum sie bei mir steht. Wir haben nach dem berühmten Rennsteiglied gefragt, wer es komponiert und vor allen Dingen, wer auch den Text dazu geschrieben hat. Und wir sind jetzt hoffentlich verbunden mit Thomas Eckerkunst aus Binz auf Rügen. Schönen guten Tag, Herr Eckerkunst. Bitte sagen Sie uns doch die Auflösung des Rätsels. Die Telefonverbindung ist ein bisschen schlecht. Das war natürlich Herbert Roth und Karl Müller hat den Text geschrieben. Und jetzt erklärt sich das natürlich auch, warum Karin Roth, die Tochter von Herbert Roth, neben mir steht, dem Schöpfer des berühmten Rennsteigliedes, Frau Roth. Wann haben Sie denn das Lied zum ersten Mal gehört?
Eigentlich in den 50er Jahren. Es ist ja so alt wie ich. Oft kriege ich Post und werde angehalten, mal zuzuhören, wenn Sie mir erzählen, in welchen Sprachen es überhaupt schon erklungen ist. Chinesisch, Russisch, in Kanada erklingt.
Haben Sie es gehört schon mal auf Chinesisch?
Leider noch nicht, aber ich bin wirklich gespannt, mal vielleicht klappt's. Ich wollte eigentlich einen anderen Beruf ergreifen und hatte damals geplant, richtig in das Friseurhandwerk einzusteigen. Irgendwann musste ich halt mich entscheiden, entweder die Musik oder meinen Beruf. Und dann habe ich mich, glaube ich, doch richtig entschieden.
Muss ich was singen?
Ja.
Ja, was denn?
Aber bei dieser Gelegenheit darf ich nicht vergessen, einen ganz wichtigen Menschen noch zu grüßen. Und zwar das ist kein anderer als unser Texter vom Rennsteiglied, den Karl Müller. Ja. Dankeschön.
Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir.
Herzlichen Dank, wir bedanken uns sehr bei der Stadt Suhl. Wir hoffen, wir kommen wieder. Im Namen des Teams herzlichen Dank.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Claudia Perez. Die Stadt Suhl im Süden Thüringens hat das niedrigste Gewerbesteueraufkommen vergleichbarer Städte. Coburg ist nur 40 Autominuten entfernt und hat das höchste. Da hilft der Stadtslogan Suhl trifft, in Anspielung auf die Waffenstadt, auch nicht mehr aus der Krise. Jan Bösche fand in der Mitte der Stadt Bürger, die das auch so sehen und gleich noch begründen, warum.
Wochenmarkt in Suhl. Es gibt Obst, Bratwurst und die ersten Stauden des Frühlings. Am Gemüsestand diskutieren die Suhler die Finanzlage ihrer Stadt.
Und Suhl ist arm. Es wird doch nichts gebaut. Alles geht kaputt. Das Einzige, wenn man hier Stadtmitte guckt, da ist sauber. Aber sobald man außerhalb kommt, ist ja echt eine Katastrophe.
Nachher kommt ja kein Geld her in die Region. Alles wird oben verprasst. Ja, es ist so.
Solange der Bund alles auf die Kommunen umlegt, werden wir immer ärmer werden.
Ja. Am Rande des Marktplatzes steht das historische Rathaus. Hinter der roten Fassade kämpft der parteilose Oberbürgermeister Jens Triebel gleich mit einem ganzen Bündel von Problemen.
Wir haben seit 1990 rund 15.000 Einwohner verloren. Wir haben wendebedingt damit zu kämpfen, dass große Arbeitgeber nicht mehr am Markt sind. Wir haben eine Reihe von öffentlichen Einrichtungen, die einen Großteil unseres Steueraufkommens auch wieder aufzehren. Und wir müssen mit neuen Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst leben. Wir müssen mit einer Reduzierung der Zuwendungen vom Freistaat rechnen. Wir haben mit den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise zu kämpfen.
Suhl ist die Stadt mit den geringsten Einnahmen aus der Gewerbesteuer pro Kopf in Deutschland. Unterm Strich klafft im Haushalt für dieses Jahr eine Lücke von 10 Millionen Euro. Ein Grund für seine Finanzprobleme sieht Triebel bei Bund und Land. Sie haben in den vergangenen Jahren Aufgaben an die Stadt abgegeben, aber zu wenig Geld hinterhergereicht.
Der Bürger kriegt dann am Ende nicht mehr mit, dass sich eigentlich Bund und Land aus der Verantwortung gezogen haben, sondern er lädt seinen Frust über die geringe ausfallende Leistung am Ende bei der Kommune ab.
Aber nicht für alle Suhler Probleme sind andere verantwortlich. Die DDR hatte Suhl zur Bezirkshauptstadt gemacht, ein neues Stadtzentrum wurde aus dem Boden gestampft, Plattenbaugebiete wuchsen die Berghänge hinauf. Dass dieses Wachstum ein abruptes Ende haben könnte, damit rechneten die Lokalpolitiker nach der Wende nicht. Die Folgen sind im Stadtteil Suhl-Nord zu besichtigen. Früher lebten hier 15.000 Menschen, jetzt sind es noch 4.000. Das neu gebaute Einkaufszentrum Rennsteig-Carré verfällt, auch sanierte Plattenbauten stehen leer. Die städtische Wohnungsgesellschaft hat falsch investiert, jetzt ist sie hoch verschuldet und die Stadt muss zahlen. Als Bezirkshauptstadt schuf Suhl außerdem ein großes Freizeitangebot. Kongresszentrum, Philharmonie, Sternwarte, Tierpark, ein Schießsportzentrum. Vieles davon hält die Stadt weiter offen, sagt Oberbürgermeister Triebel, auch wegen der Lebensqualität.
Die Frage, wie viele freiwillige Leistungen man sich leisten kann, steht immer im Mittelpunkt. Auch an dieser Frage werden wir weiter arbeiten müssen. Ich kann keinen Hehl daraus machen, dass wir über weitere Schließungen oder eingeschränkte Öffnungszeiten etc. weiterdenken müssen.
Eine besondere freiwillige Leistung ist in der Innenstadt zu besichtigen, nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt, am anderen Ende der Einkaufsstraße, die neue Stadtbücherei. 2004 leistete sich die Stadt ein neues Gebäude, 4 Stockwerke hoch, mit einer Fassade ganz aus Glas. Ein Luxus für eine klamme Stadt, den die Büchereileiterin Irmhild Roscher verteidigt.
Auf keinen Fall ist eine Bibliothek ein Luxusgegenstand, weil wir haben ganz einfach einen sozialen Auftrag. Wir haben eindeutig den Auftrag, Informationen, Wissen zu vermitteln. Und der Lernprozess, das wissen wir alle, hört nie auf im Leben. Und deshalb sind wir für alle, die lernwillig sind, auch da.
Dafür braucht sie Geld, um neue Bücher zu kaufen, Veranstaltungen für Kinder zu organisieren, Jugendliche mit Videospielen anzulocken. Bislang steigen die Besucherzahlen in der neuen Bücherei, aber auch Roscher muss auf die Haushaltsnot reagieren. Sie hat die Öffnungszeiten zusammengestrichen, auf Mitarbeiter verzichtet.
Ja, was soll ich sagen? Die Situation ist angespannt. Die ist wahrscheinlich so angespannt wie noch nie. Und wir müssen ganz einfach damit auch klarkommen. Und ich bin aber auch auf der anderen Seite optimistisch, dass wir es schaffen.
Die Suhler Finanzprobleme haben längst die Thüringer Landespolitik erreicht. Hier wird über eine Kreisgebietsreform debattiert. Besonders die Linke, aber auch die SPD sieht in einer solchen Verwaltungsreform die Möglichkeit, Geld zu sparen. Die CDU ist dagegen noch skeptisch. Die schwarz-rote Koalition vereinbarte, erst einmal ein Gutachten zu erstellen. Triebel würde die Kreisfreiheit Suhls durchaus hergeben, wenn die Verwaltung und die Finanzströme im großen Stil korrigiert würden.
Das Problem besteht in Gänze und sollte sich nach meinem Dafürhalten daran orientieren, dass diejenigen, die im Freistaat die Leistungsträger sind, nämlich die Städte, auch entsprechend gestärkt aus einem solchen Strukturprozess hervorgehen.
Bis der große Wurf kommt, versucht Triebel im Alltagsgeschäft den Finanzlöchern Herr zu werden, mit Ausgabensperren und weiteren Kürzungen. Dabei hilft ihm die Erinnerung an seine Zeit als Bergsteiger.
In beiden Geschäftsfeldern erfährt man relativ schnell, wer seine Freunde sind. Ist man in der Lage, im Team zu arbeiten, aber genauso auch, wenn es ums eigene Fell geht, in der Lage, sich alleine durchzuboxen. Und in beiden Fällen ist es lebenssichernd, wenn man in der Lage ist, auch 5 Minuten vorm Ziel umzukehren.
Ärger vor Ort. Wir waren in Suhl, Mainz und Celle. Mitgemacht haben Jan Bösche, Ludger Fittgau und Susanne Schrammer. Ihnen für heute noch einen schönen Tag wünscht Claudia Peres.
Wir